Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Schön, dass ihr alle gekommen seid, auch wer zu Hause mithört am Radio oder Livestream. Auch alle herzlich, seid alle herzlich begrüßt. Ja, wir sind bevorteilte oder bevorzugte Menschen. Wir brauchen Jesus und er ist da. Das ist das Wunderbare. Wir brauchen ihn und er ist da. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden heute unseren Text weiter, aus Titus Kapitel 1, weiter das Thema dort betrachten. Und bevor wir jetzt damit beginnen, lass uns mit Gebet anfangen. Bitte alle dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr deiner Gemeinde bist und dass du immer da bist. Und danke, Herr, dass du uns niemals alleine lässt, sondern du hast versprochen, dass du bist mit uns bis zum Ende der Weltzeit. Danke dafür und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dieses Bedürfnis in dir immer mehr verspüren, erleben. Und immer mehr auf dich schauen, nach dir uns ausstrecken, dich suchen. Und danke, Herr, dass du da bist. Bitte segne jetzt diese Bibelstunde und durch deinen Heiligen Geist führe du uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Titus Kapitel 1, Vers 5 wollen wir nochmal vorlesen. Es wurde letztes Mal schon betrachtet. Wir werden auch heute bei diesem Vers stehen bleiben. Im Prinzip werden wir da ein bestimmtes Thema, welches auch letztes Mal schon wurde angeschnitten, wir werden das einfach weiterführen und falls Fragen sind oder Ergänzungen, wird natürlich dazu auch Möglichkeit gegeben werden. Wir lesen, Paulus schreibt an Titus: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also scheinbar, Apostel Paulus hat schon vorher eine Anweisung gegeben und jetzt tut er das noch einmal vertiefen, wiederholen. Wir, so kurz ein Rückblick zurück, bis jetzt, was bis jetzt gemacht wurde. Das Hauptthema von diesem Brief lautet Grundsätze für effektive Evangelisation. Wie kann man am effektivsten das Evangelium verbreiten? Und der Brief spricht drei Bereiche an, oder Paulus spricht drei Bereiche an, wie man die Evangelisation effektiver machen kann. Welche Grundsätze sind dafür? Das sind praktisch Bereiche oder Grundsätze unter den Leitern und dann Grundsätze in der Gemeinde und Grundsätze in der Welt. Und jetzt eine Frage. Dieser Gedanke wurde schon mehrmals gesagt jetzt in den letzten Bibelstunden. Was sind diese Grundsätze für effektive Evangelisation? Für alle diese drei Bereiche sind immer dieselben Grundsätze. Hat jemand das schon behalten? Was sind diese Grundsätze für effektive Evangelisation, die immer wieder im Titusbrief ganz deutlich vorkommen? Darüber werden wir natürlich später immer mehr sprechen, wo es in den Texten vorkommt, aber so überschauend über den ganzen Brief kann man das schon sagen. Hat jemand das behalten von den letzten Bibelstunden? Bitte hebt die Hand, sagt das bitte. Ja, bitte, Olga oder Natascha? Noch einmal, ja, ins Mikrofon, sonst hört man nicht. Jetzt Mikrofon, wenn das eingeschaltet wird, dann werde ich noch glücklicher.
Glaube, Wahrheit und Hoffnung. Das ist zusammen.
Hoffnung und was noch?
Glauben.
Glaube und Wahrheit. Hoffnung. Und Wahrheit. Ja, das sind schon drei. Okay, gut. Olga, was hast du gesagt gehabt?
Ich habe gesagt, für die Welt.
Ja, praktisch diese Grundsätze unter den Leitern, was ist für die Leiter wichtig? Unter welchen Grundsätzen können sie effektiv evangelisieren, in der Gemeinde, die Beziehungen, wie soll es effektiv sein, damit das Evangelium effektiv verkündigt wird? Welche Grundsätze sollten eingehalten werden, wenn Christen der Welt gegenüber sind? Zwei Grundsätze. Ich weiß, es ist sehr kompliziert, zwei Dinge sich zu merken, aber wir werden das hinkriegen mit der Zeit, ja? Okay, bitte.
Ewiges Leben. Ewiges Leben.
Gut, das ist kein Grundsatz. Das ist, ja, ja. Okay, gut. Bitte. Gesunde Lehre. Eins, noch was? Dankeschön. So. 50% Prüfung bestanden. Also, in der Schule heißt das durchgefallen, ja? Aber wir sind noch nicht bei der Prüfung, wir lernen. Also merken wir uns ganz gut. Also diese zwei Grundsätze, heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Ob es die Leiter betrifft, ob es die Gemeindeglieder betrifft, ob wir in der Gemeinde sind, ob wir in der Welt sind. Wenn wir wollen effektiv evangelisieren, diese zwei Grundsätze sind absolut notwendig und entscheidend. Heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Dieser Gedanke wird immer wieder wiederholt. Deswegen wollen wir ihn für den Titusbrief ganz gut uns einprägen. Und wenn wir später irgendwann den Titusbrief aufschlagen und beginnen zu lesen, dass diese zwei Grundsätze so um uns herum schwirren. Aha, heilige Lebensweise, gesunde Lehre. Darum geht es hier. Und dann werden wir den Brief dann besser behalten können. Schön, noch eine kurze Begründung oder Erklärung für diese Formulierung oder für dieses Thema. Sicher, das ist, sagen wir mal, eine Meinung unter vielleicht einigen. Jemand, der andere würde den Titusbrief studieren, würde sagen, nee, es geht hier nicht um Grundsätze für effektive Evangelisation, es geht vielleicht um etwas anderes. Aber für diese Formulierung gibt es auch eine Begründung, nämlich, dass im Brief sechsmal wird gesagt, wer der Retter ist, unser Retter, unser Heiland. Und es ist Gott, Jesus Christus. Dreimal wird Gott als der Retter, der Heiland genannt und dreimal Jesus wird als der Retter und als der Heiland genannt. In einem kurzen Brief, drei Kapitel nur, sechsmal wird gesagt, das ist schon ein wichtiger Hinweis, dass es hier viel um Rettung geht. Und wo Rettung, um Rettung geht, ist natürlich das Evangelium sehr, sehr nah, weil ohne Evangelium gibt es keine Errettung. Und natürlich, wenn Evangelium ist da, um zu evangelisieren, um es weiterzubringen, zu geben. Das ist der Plan unseres Herrn. Also wie kann eine Gemeinde im Evangelisieren effektiver werden? Diese zwei schlichte, verständliche Grundsätze, heilig leben und gesunde Lehre haben. Nicht radikal weder nach links noch nach rechts, nicht etwas übertreiben oder untertreiben, gesunde Lehre. Darüber werden wir natürlich im Brief immer wieder darüber reden. Und wir haben, letztes Mal wurde auch gesprochen vom Gottes Meisterplan der Evangelisation, oder Masterplan, oder auf Deutsch Meisterplan der Evangelisation. Wie hat Gott sich das so vorgestellt? Und wir sehen hier, diese Skizze zeigt uns, in der Mitte ist Jesus und hier, also es geht um Rettung von Menschen, Menschen werden gerettet, es werden funktionierende Gemeinden gegründet, und die Gemeinden werden gepflegt, sodass Wachstum in Beziehungen entsteht, unter den Gemeindegliedern, auch zwischen Gemeindegliedern und Gott. Und vorbildliches Leben in der Gesellschaft entsteht, also in der Welt. Und dadurch werden wieder Menschen gerettet. Und alles dreht sich um Jesus, nicht um uns. Nicht um die Menschen. Weder um die verlorenen Menschen noch um die geretteten Menschen dreht es sich. Sondern es dreht sich alles um Jesus. Das ist Gottes Konzept, Gottes Plan, Meisterplan für die Evangelisation. Alles geht um Jesus. Letztes Mal wurde Vers 5 angefangen und ich war leider nicht dabei, aber Willi hat mir einiges erklärt und gezeigt, wie weit das gemacht wurde. Und ich will versuchen, hier einzusteigen und nochmal in diesem Vers heute zu bleiben. Wir lesen diesen Vers noch einmal uns vor. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du, also Titus, das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Diese Worte, das, was noch mangelt oder das, was noch fehlt, sie stechen diese Worte aus diesem Vers hervor und darüber wollen wir uns noch etwas Gedanken machen. Also das wird, diese Worte werden auch anders übersetzt, wie was noch fehlt zum Beispiel, oder damit du die Arbeit zu Ende führst, oder wird übersetzt, das Fehlende zu ordnen. Also ich habe dir befohlen, das Fehlende, das, was noch fehlt, was noch nicht getan wurde, geordnet werden soll, oder so, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Ist ein bisschen länger, aber man versucht das nochmal deutlicher zu machen, diesen Gedanken. Oder so, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst. Wir sehen so verschiedene Übersetzungen, die sagen im Prinzip dasselbe, dass etwas fehlt. Etwas fehlt noch. Und dieses Fehlende, das, was mangelt, das muss noch getan werden. Schauen wir uns die Situation an, in die Paulus hier hineinspricht. Sicher, wir kennen die Einzelheiten nicht. Es wird nicht ausführlich darüber berichtet, was ist denn auf Kreta geschehen? Was war da genau? Wie viele Menschen, wie viele Gemeinden, wie viele Gläubige, Ungläubige? Es wird nichts gesagt. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass Paulus und Titus, sie haben in Kreta sorgfältig und fleißig gearbeitet. Und Menschen kamen zum Glauben, ganz eindeutig. Wie viele wissen wir nicht, aber es sind mehrere Menschen. Und Menschen wurden in die Nachfolge Jesu gebracht und sie wurden unterwiesen, Jesus nachzufolgen, Jesus treu zu sein. Und man kann sagen, die Evangelisationstätigkeit von Paulus und Titus, sie war erfolgreich in Kreta. Sie haben wirklich Erfolg gehabt. Das ist eine Zahl von Menschen, sind Christen geworden, gläubig geworden, wunderbar. Man könnte sagen, preis dem Herrn, gehen wir weiter. Aber Paulus sagt, nein, da fehlt noch etwas. Die Arbeit ist noch nicht beendet. Und gerade das ist für uns von besonderer Wichtigkeit heute. Es fehlt noch etwas ganz Bestimmtes. Ohne das kann die Arbeit nicht als abgeschlossen, nicht als beendet und nicht als zu Ende gebracht bezeichnet werden. Was ist dieses fehlende Stück der Evangelisationsarbeit? Was ist das? Eine leichte Frage. Was? Gemeindegründung. Okay, wo fängt man an? Womit endet man? Gläubige sind ja da schon. Älteste einsetzen, das gehört zur Gemeindegründung, richtig. Aber das etwas, gerade wie das bezeichnet wird, das ist das fehlende Stück. Das ist, was noch fehlt, was noch mangelt. Die Einsetzung der Ältesten dort unter diesen Gläubigen, man kann sagen, die Gründung der Gemeinde abschließen, beenden. Dann kann man sagen, jetzt ist hier eine Gemeinde gegründet. Auf der letzten Bibelstunde wurde bereits das Thema universelle Gemeinde und Ortsgemeinde angesprochen. Und unser Textabschnitt oder dieser Vers 5 gerade ist ein starker Beweis dafür, welche Bedeutung die Ortsgemeinde hat. Und darüber möchte ich heute noch darüber reden, nachdenken, also uns in diesem Thema ein bisschen verweilen. Jesus baut seine Gemeinde, das ist eindeutig. Er baut nicht einfach die Gemeinde in Hussenhofen, die Gemeinde in Bettringen und wo noch, in Bielefeld. Ja? Nee, Jesus baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist größer als diese drei, die ich genannt habe. Er baut die universelle Gemeinde. Sogenannte universelle Gemeinde bedeutet, dass sie zu allen Zeiten, an allen Orten gefunden werden kann und zu allen Zeiten gebaut wurde. Seit Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde, es sind schon fast 2000 Jahre lang, baut Jesus seine Gemeinde. Zu jeder Zeit baut er sie aus allen Völkern, aus allen Ländern oder in allen Völkern, in allen Ländern baut er. Und diese Gemeinde, diese universelle Gemeinde wird entrückt und sie wird verherrlicht und sie wird mit Jesus in der Ewigkeit sein. Eine Frage: Wo ist die universelle Gemeinde heute? Wo hält sie sich, hat sie sich in diesen 2000 Jahren aufgehalten? Wo ist sie heute, jetzt? Wo ist die universelle Gemeinde? Kann jemand diese Frage beantworten? Jetzt muss man die Hand heben und warten, bis das Mikrofon kommt.
Die universelle Gemeinde ist rund um den Globus.
Rund um den Globus ist sie.
Auf der ganzen Erde.
Okay, auf der ganzen Erde, okay. Noch ein Gedanke. Wo ist die universelle Gemeinde heute oder jetzt in diesem Augenblick?
Ich denke auch so. Auch wie Bruder Löwen gesagt.
Aha, also um den Globus herum. Okay, noch Gedanken dazu? Bitte jetzt ins Mikrofon.
Die Gemeinde muss erst universell werden.
Oh, das ist ein Ding. Ha? Wie wird eine Gemeinde universell? Wodurch? Wie? Harald, ich höre nicht. Noch einmal.
Du fragst doch, wo ist die universelle Gemeinde? Sie muss ja erst universell werden.
Ja, und wie geschieht das? Wie wird sie universell?
Ja, das fehlt ja gerade. Die Ältesten, wir müssen doch erst eingesetzt werden und erst richtig die Gemeinde führen, dass sie universell wird.
Aha, aber die Frage ist, wo ist sie? Wo befindet sie sich? Überall. Okay.
Die Gemeinde befindet sich hier auf Erde heute noch. Sie ist noch nicht entrückt.
Sie ist noch nicht entrückt. Sie ist auf Erden. Okay.
Wir sind, weil wir sind heilig durch Jesus Christus. Wir sind
heilig und Jesus Christus.
Durch Jesus Christus. Wir sind heilig, darum universelle Gemeinde, wir sind.
Okay, ich habe nicht ganz verstanden, so rein akustisch. Okay, gut. Okay, noch ein Gedanke da, ja? Wo ist die Gemeinde, die universelle Gemeinde jetzt?
Ich wollte mal fragen, die Geschwister, die gestorben sind. Die sind ja im Himmel, die warten ja auf uns.
Ja, was ist mit diesen Geschwistern? Ist das keine Gemeinde, universell, die schon in der Ewigkeit sind? Gehören sie zur Gemeinde, zum Leib Christi oder nicht? Aha, sehen wir, das wird immer interessanter. Ja?
Zu der universellen Gemeinde gehören alle wiedergeborenen Christen, sei es Chinesen, sei es Russen, sei es Deutschen, und diese befinden sich auf dem ganzen Erdboden.
Ja, die befinden sich alle auf dem Globus. Und die verstorbenen Christen sind auch auf dem Globus. Aha, wo sind sie denn? Wo sind sie? Die sind im Himmel, das ist doch ganz klar, sie sind bei Jesus. Ganz deutlich. Also, die universelle Gemeinde, ein Teil ist im Himmel und ein Teil ist auf der Erde. Verstehen wir die Situation? Sie ist nicht alles, was auf der Erde ist, das ist nicht die komplette universelle Gemeinde. Sie ist ja zu allen Zeiten und die meisten sind ja schon gestorben in 2000 Jahren. Und die sind beim Herrn. Sie sind nicht verschwunden, sie sind nicht weg. Die sind viel besser aufgehoben als wir. Aber sie gehören zur Gemeinde Jesu, zum Leib Christi. Ein Teil ist im Himmel, ein Teil auf Erden. Und so ist es seit Pfingsten, so wird es bleiben bis zur Entrückung. Nach der Entrückung wird die komplette Gemeinde im Himmel sein. Verstehen wir den Gedanken? Natürlich, dann mit Jesus kommt sie auch wieder auf die Erde, aber das ist der Heilsplan Gottes. Und dann auf der neuen Erde wird komplett die Gemeinde kompletter sein. Aber jetzt ist ein Teil ist im Himmel, ein Teil ist hier auf der Erde. Der Teil der Gemeinde, welcher auf der Erde ist, der wird durch die Ortsgemeinden sichtbar. Er wird wahrnehmbar, er wird konkreter durch die Ortsgemeinden. Das ist der Gedanke Gottes, wie Gott seine Gemeinde baut. Die Ortsgemeinden werden nicht ewig auf der Erde bleiben. Es wird die Zeit kommen, wo es keine Ortsgemeinden mehr geben wird nach der Entrückung. Aber bis dahin, dieser sichtbare Teil der universellen Gemeinde, der heute sichtbar ist, den sieht man in den Ortsgemeinden. So eine Behauptung stelle ich auf. Im Neuen Testament haben wir keinen einzigen Bibelvers, der einen Christen außerhalb der Ortsgemeinde ansprechen würde. Und noch zweite Behauptung. Im Neuen Testament haben wir keinen einzigen Bibelvers, der einem Christen außerhalb der Ortsgemeinde Anweisungen geben würde. Zum Beispiel, dass die Bibel belehrt, wie ein Christ außerhalb der Ortsgemeinde sich verhalten soll, leben soll, also getrennt von der Ortsgemeinde. Also du hast mit der Ortsgemeinde nichts zu tun, für dich sind solche und solche Anweisungen. Also ich kenne solche Bibelstellen nicht. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hier ist eine Bibelstelle und sie ist eindeutig an Christen gerichtet, die nicht im Kontext der Ortsgemeinde sind. Die haben mit der Ortsgemeinde nichts zu tun und das ist für sie eine Lehre. Bitte, ihr dürft mich ruhig korrigieren. Aber das ist so meine Überzeugung. Ich habe sie einfach so formuliert, dass im Neuen Testament, das Neue Testament spricht nicht darüber, nicht zu Christen, die irgendwie nicht im Kontext der Ortsgemeinde sind oder mit einer Ortsgemeinde nichts zu tun haben und so weiter. Die universelle Gemeinde findet ihren Ausdruck, den sichtbaren Ausdruck, durch Ortsgemeinden. Das ist Gottes Plan, Gottes Absicht. So baut Jesus seine Gemeinde die ganze Zeit, seit Pfingsten. Das heißt, Menschen, die am gleichen Ort, am gleichen geografischen Ort sind, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Manchmal sie kommen zum Glauben ja durch andere Christen oder durch einander oder manchmal unabhängig voneinander kommen zum Glauben. Es gibt verschiedene Fälle, wo 2, 3 Menschen zur gleichen Zeit plötzlich gläubig wurden und miteinander gar nicht gesprochen haben. Auch das kommt vor. Sie sind zum Glauben gekommen und dann treffen sie sich. Sie kommen zusammen, um Jesus anzubeten, um sein Wort zu erforschen, um seinen Willen umzusetzen. Sie treffen sich, sie versammeln sich. Dieses griechische Wort Ekklesia, was für Versammlung auch gebraucht wird, für Gemeinde und bedeutet Versammlung, die Versammelten, die Herausgerufenen zu einer Versammlung. Und Christen zu allen Zeiten, seit Pfingsten bis heute, legen sehr viel Wert auf Versammlungen, zusammenzukommen. Das ist eine örtliche Gemeinde, eine sichtbare Gemeinde. Und wie viel Christen mussten ihr Blut dafür vergießen, mit ihrem eigenen Leben bezahlen, weil sie sich versammelt hatten. Jetzt in der Vergangenheit, heute, viele unter uns in der Sowjetunion haben das hautnah erlebt. Wie die Feinde Christi sagen immer, zu allen Zeiten, glaub doch einfach für dich in deinem Herzen und bet doch zu Hause, wie viel du willst. Warum müsst ihr zusammenkommen? So war es immer. Der Feind hat immer dagegen gekämpft, dass die Christen zusammenkommen. Aber das ist der Plan Gottes, dass Christen, gerettete Menschen, sie kommen zusammen und nichts in der Welt kann sie davon abhalten. Auch wenn sie das mit ihrem Leben bezahlen, sie werden zusammenkommen, um Jesus anzubeten, um einander zu erbauen, um den Plan Jesu zu verwirklichen. Und das ist die Ortsgemeinde, der sichtbare Teil der universellen Gemeinde. Auf diese Weise entstehen die Ortsgemeinden. Die Ortsgemeinden, sie können sich voneinander unterscheiden. Es können unterschiedliche Gemeinden sein, verschiedene Namen haben. Sie können unterschiedliche Strukturen haben. In einer, es gibt, wo man sagt, ja, da ist nur ein Älteste. Die anderen Gemeinden sagen, nein, wir verstehen, dass es mehrere Ältesten sein soll. Es gibt sogar Gemeinden, die sagen, ja, wisst ihr, dass wir alle sollten irgendwie Jesus nachfolgen. Es gibt sehr unterschiedliche Ortsgemeinden. Sie können in ihren Strukturen sich unterscheiden. Sie können unterschiedliche Verständnisse über den Ablauf der Gottesdienste haben. Wie lang soll der Gottesdienst sein? Wie viele Predigten sollten sein? In einer Gemeinde sagt nur eine, die andere sagen, nein, zwei müssen sein, drei müssen sein, vier Predigten müssen sein. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit, wo vier Predigten waren jeden Gottesdienst. Und der Gottesdienst war 2 bis 3 Stunden lang. Auch das hat die Gemeinde überlebt. Und alles Mögliche gab es in der Vergangenheit. Das ist okay. Unterschiedliche Verständnisse über den Ablauf der Gottesdienste. Sie können unterschiedliche Akzente setzen, Betonungen machen. Zum Beispiel eine Gemeinde sagt, es ist sehr, sehr wichtig, unter Obdachlosen zu arbeiten und sie wirken dort. Die andere sagt, es ist sehr wichtig, Straßeneinsätze zu machen. Die andere sagt, nein, Gefängnisarbeit. Die andere sagt, nein, wir wollen einfach die Bildung, theologische Bildung aufbauen. Verschiedene Akzente, das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. Die Gemeinden müssen nicht alle das Gleiche, gleich sein in jedem Aspekt. Aber in einem sind sie sich einig. Sie sind sehr unterschiedlich, die Ortsgemeinden. Sie mögen unterschiedlich sein, aber in einem sind sie alle gleich. Einig und gleich. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Bei Ortsgemeinden geht es um den Herrn Jesus Christus, um ihn zu ehren, um Jesus zu dienen, um Jesus nachzufolgen. Das ist bei jeder echten Gemeinde Jesu. Bei jeder Gemeinde, so kann man sagen, bei jeder Ortsgemeinde, die die universelle Gemeinde widerspiegelt oder greifbar macht oder sichtbar macht, da geht es um Jesus Christus. Und darin sind alle Gemeinden sich einig, weil wenn du Jesus Christus von der Gemeinde wegnimmst, dann hört sie auf, Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde ohne Jesus, das ist einfach ein Verein, einfach eine Versammlung unter vielen Versammlungen. Menschen haben viele Versammlungen, aber nicht jede Versammlung ist Gemeinde Christi. Aber wo es um Jesus geht, da ist es, der Gemeinde geht es um Jesus. Das sind die wichtigsten Lebensausrichtungen jeder Ortsgemeinde, die zum universellen Leib Christi gehört. Also es geht um Jesus. In unserer Zeit wird die Bedeutung der Ortsgemeinde stark heruntergespielt. So, man redet, man denkt so herablassend über die Ortsgemeinde. Und ich bin mir überzeugt, das entspricht nicht der biblischen Gesinnung oder biblischen Denkweise. Man sagt zum Beispiel Folgendes oder man denkt so oder man vertritt solche Ansichten. Die Ortsgemeinde ist nicht notwendig. Man sagt das einfach, sie ist nicht notwendig. Wozu braucht man sie? Oder man sagt, das Wort Ortsgemeinde kommt in der Bibel gar nicht vor. Gut. Aber das Wort universelle Gemeinde kommt in der Bibel auch nicht vor. Es ist kein biblisches Wort, universelle Gemeinde oder Ortsgemeinde. Ortsgemeinde noch eher, weil da gibt es eine Bibelstelle, wenn die Gläubigen an einem Ort sich zusammentreffen, 1. Korinther 14. Also das ist schon eine Andeutung. Aber Ortsgemeinde, dieses Wort gibt es nicht. Oder man sagt, in der Ortsgemeinde gibt es zu viele Probleme unter Gemeindegliedern. Es gibt Verletzungen, Menschen verletzen einander. Es gibt Beleidigungen. Es gibt Machtmissbrauch in der Ortsgemeinde. Und das stimmt. Es kann alles geben, es kommt vor. Und aus diesem Grund braucht man die Ortsgemeinde nicht. Man sagt, Hauptsache, man gehöre zur universellen Gemeinde. Also universelle Gemeinde, das ist wichtig. Ortsgemeinde ist nicht wichtig. Und Hauptsache, du gehörst zur universellen Gemeinde, dann ist alles in Ordnung. Und man sagt, die universelle Gemeinde ist wichtiger als die Ortsgemeinde. So ungefähr redet man und immer wieder hört man in letzter Zeit immer mehr solche Ansichten, solche Meinungen, dass die Ortsgemeinde wird so runtergemacht und die universelle Gemeinde wird höher gestellt. Alle diese Einstellungen kommen nicht aus dem Wort Gottes, sondern sie kommen aus den Erfahrungen, welche die Menschen gemacht haben. Und diese Erfahrungen, sie wurden durch Sünde gekennzeichnet. Die Erfahrungen dieser Menschen, die enttäuscht sind von der Ortsgemeinde, alle diese Erfahrungen sind von Sünden gekennzeichnet. Diese Meinung kommt nicht aus dem Wirken des Heiligen Geistes, aus einem geheiligten Leben Jesus gegenüber, aus einer gesunden Lehre, sondern aus Verletzungen, weil irgendjemand hat gesündigt. Entweder habe ich gesündigt oder gegen mich hat man gesündigt, und zwar in der Ortsgemeinde. Und jetzt habe ich die Nase voll von der Ortsgemeinde. Jetzt will ich nichts, ich will nur Jesus. Aber die Gläubigen, sie können mir gestohlen bleiben. Also jemand hat versagt. Meistens sind es beide Seiten, die versagt haben. Wenn Verletzungen, Beleidigungen entstehen, meistens sind es beide Seiten haben versagt. Aber es kann auch sein, dass nur eine Seite versagt hat. Aber auf jeden Fall, da ist Sünde im Spiel gewesen. Und anstatt an sich selbst zu arbeiten, anstatt tiefgehende Veränderungen am eigenen Herzen zu erfahren, zu erzielen, anstatt zu fragen, was mache ich falsch? Warum kann ich nicht so leben, dass Jesus geehrt wird durch mich? Anstattdessen ist es doch viel bequemer, die Ortsgemeinde einfach zu verlassen. Gut, man versucht noch, sie zu wechseln, in eine andere Gemeinde zu gehen, aber da wird es genau dasselbe wiederkommen. Und dann sage ich, nein, ich will keine Ortsgemeinde mehr. Ich will schon 3-4 Mal wurde ich verletzt. Es reicht mir genug. Und anstatt an seinem eigenen Herzen zu arbeiten, geht man aus der Gemeinde, aus der Ortsgemeinde, und man will mit Ortsgemeinde nichts mehr zu tun haben. Aber man ist überzeugt, dass alles in Ordnung sei. Ich glaube ja an Jesus. Ich bete doch. Ich lese die Bibel. Ich führe ein vorbildliches Leben. Ich lebe nicht in Sünde. Und ich besuche auch Gottesdienste mal da, aber sehr oft einfach virtuell. Heute gibt es so tolle Einrichtungen. Kann man im Fernsehen schauen, kann man im Internet schauen. Gottesdienste auf der ganzen Welt beobachten und sehen und hören. Ist doch viel. Ich kann, bis du nach Husenhofen gefahren bist, in dieser Zeit habe ich schon eine ganze Predigt angehört zu Hause. Und bis du zurückgekommen bist, habe ich noch eine Predigt angehört. Und bis du da gesessen hast, 1,5 Stunden, hast du nur eine Predigt gehört. Ich habe 3 schon. Aber so 5 Predigten habe ich in diesem Morgen gehört und du nur eine. Wer ist besser dran? Ist doch logisch. Und ich spende. Ich spende. Ich unterstütze verschiedene christliche Projekte, die mir gefallen, wo ich weiß, aha, das ist eine gute Sache. Ich spende, und vielleicht ich spende sogar mehr als du. Also wodurch kannst du beweisen, dass ich schlechter bin als du? Diese Denkweise ist da. Sie macht sich breit, immer mehr. Wie kannst du sagen, dass ich ein schlechterer Christ bin als du? Nur weil ich zu keiner Ortsgemeinde gehöre. Und du denkst, du gehörst zu einer Ortsgemeinde, dann bist du besser als ich. Aber darum geht es überhaupt nicht, wer besser oder wer schlechter ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den Plan unseres Meisters. Wie hat er sich gedacht, wie soll die Gemeinde heute funktionieren? Darum geht es. Wie soll die Gemeinde auf Erden überhaupt funktionieren, auch heute? Wie hat er sich das vorgestellt? Darum geht es. Und Jesus braucht nicht so sehr unsere Erfolge. Die braucht er nicht. Er will einfach seine Pläne durchführen, seinen Gedanken umsetzen, seine Gemeinde bauen. Hältst du dich an seinen Plan oder hast du deinen eigenen Plan für die Gemeinde Jesu entworfen, wo du sagst, du streichst die Ortsgemeinde durch und sagst, wichtig ist die universelle Gemeinde und da bin ich. Ich bin erlöst durch Jesu Blut, ich bin ein Christ, ich lebe vorbildlich, ich lebe heilig. Aber das entspricht nicht dem Plan des Meisters. Das ist mir egal. Mein Plan sieht so aus. Das ist das ist ein Problem. Also der Plan Jesu sieht so aus, Jesus baut seine Gemeinde seit Pfingsten bis zur Entrückung. Seine Gemeinde hat zwei Formen, unsichtbar, zum Teil ist sie bereits im Himmel, die unsichtbare Gemeinde zum Teil ist schon im Himmel, zum Teil auf Erden, die heute noch leben, der unsichtbare Teil. Und der sichtbare Teil in Form der Versammlungen an einem konkreten Ort, also die Ortsgemeinde. Das ist der Gedanke Jesu. Und seit jeher, seit Pfingsten bis heute, wir können nachforschen, wie viel wir wollen, es gibt immer diese Form der Gemeinde. Also diese zwei Formen, sichtbare und unsichtbare. Und diese sichtbare ist immer in Gruppen von verschiedenen Christen, die zusammenhalten, zusammenkommen und gemeinsam Jesus ehren, loben, dienen und seinen Willen tun. Lass uns ein paar verschiedene so Anschauungen zum Thema universelle Gemeinde und Ortsgemeinde anschauen, so vom Konzept her, vom Gedanken her. Sicher, es ist unmöglich, alles grafisch darzustellen, zu erklären, aber ich habe hier drei Modelle, die könnten so ein bisschen uns zum Nachdenken bringen. Ein Modell ist dieses, also wir sehen hier einen weißen Kreis. Dieser weiße Kreis ist die universelle Gemeinde. Und dann diese gelbe kleine Kreise, die diesen weißen Kreis füllen. Das sind die Ortsgemeinden. Also wer zu einer Ortsgemeinde gehört, der gehört automatisch auch zu dem weißen Kreis, also zur universellen Gemeinde. Also es gibt solche Vorstellungen, wie universelle Gemeinde und Ortsgemeinde, wie sie zusammen so miteinander auskommen. Sehen wir hier in diesem Modell ein Problem? Ist uns aufgefallen ein Problem? Wo liegt das Problem? Ein schwacher Punkt in diesem Modell. Ist jemandem aufgefallen? Ja, bitte. Karine, kannst du dich vielleicht hier irgendwo in der Mitte hinsetzen? Ja, danke, Harald. Peter da hinten, ja. Dann geht es schneller.
Sieht so aus, obwohl für alle Kugel es ist Platzmangel.
Platzmangel? Dass
die aufeinander liegen.
Ach so, gut, aber das ist kein Problem, da kann man noch mehr Kugeln, weil wir können die Ortsgemeinde gar nicht zählen, wie viele das sind. Das sind also von Zahlen noch mehr. Aber das Problem ist folgendes, diese Zwischenräume, was ist mit denen? Also dieses Verständnis zeigt, okay, ich bin hier in der universellen Gemeinde, aber Ortsgemeinde ist nicht unbedingt notwendig. Also das ist ein schwacher Punkt in diesem Modell. Das ist ein Problem. Zweites Modell ist so, dass hier ist ein weißer Kreis und dann einfach eingeteilt so in ein Raster, Gitter oder jetzt die Linien, egal in welche Richtung sie gehen, muss nicht sein, jetzt 90 Grad zueinander, können auch unterschiedliche. Aber wir sehen, hier gibt es keine Zwischenräume, die nirgendwo hin, die nur zu einem Teil gehören. Und so, dass praktisch jetzt, egal in welchem Quadrat du hier stehst, du bist automatisch in der Ortsgemeinde und automatisch auch in der universellen Gemeinde. Also dieses Modell ist dann, sag mal, behebt die Schwäche des ersten Modells. Es gibt keine leeren Zwischenräume. Es gibt noch dieses Modell. Also hier ist die universelle Gemeinde zum Teil mit dem gelben, weißen Kreis, aber wir sehen hier ist vom Himmel bedeckt. Also bedeutet, dass ein Teil ist im Himmel und ein Teil ist auf der Erde und auf der Erde sind diese Ortsgemeinden. Im Himmel gibt es keine Ortsgemeinden mehr. Das müssen wir uns merken. Da gibt es keine, zumindest in der Bibel lesen wir nicht. Aber hier auf der Erde, die Ortsgemeinden werden ja nach ihren Namen, nach ihren geografischen Namen genannt, in der Bibel meistens die Gemeinde zu Ephesus, in Sardes, Laodicea und Korinther und die werden einfach nach dem Ort genannt. Das ist die Gemeinde da. Und im Himmel gibt es nicht, ja, wo ist die Gemeinde zu Korinth oder zu Laodicea? Das ist der Leib Christi. Okay, hier praktisch ein Teil ist im Himmel, ein Teil auf der Erde. Und wenn jemand hier auf der Erde seine Ortsgemeinde gehört, dann gehört er automatisch zur universellen. Und wenn jemand zur universellen Gemeinde gehört, dann gehört er automatisch auch zu einer Ortsgemeinde. Es ist nur ein Versuch, es bildlich vorzustellen. Wir sehen auch, dass diese Gemeinde, die universelle Gemeinde, zum Teil ist sie sündlos. Also wer im Himmel ist, der ist ohne Sünde schon. Da gibt es keine sündige Natur mehr. Und zum Teil die universelle Gemeinde ist immer noch sündhaft. Das sind wir. Wenn du zur universellen Gemeinde gehörst, zum Leib Christi, und du bist sündhaft, dann kann die Gemeinde, der sichtbare Teil, nicht sündlos sein. Das ist die Realität, mit der wir leben. Aber wir wissen, dass der Teil, der auf Erden ist, der Teil der Gemeinde, das ist nicht der ewige Teil, dieser ist der ewige Teil, der im Himmel ist. Und da werden wir auch irgendwann hinkommen. Und dann werden wir auch ohne Sünde werden. Eine Frage: Ist es möglich, zur universellen Gemeinde zu gehören, aber in keiner Ortsgemeinde Mitglied zu sein? Ist das möglich? Bitte? Ja, ist es möglich. Sind wir alle der Meinung, dass es möglich ist? Wie? Ja, natürlich, Gott wird entscheiden, aber ich kann ja auch entscheiden, ob ich in einer Ortsgemeinde bin oder nicht. Ja. Also, in universelle Gemeinde zu sein, das bedeutet, Glied des Leibes Christi zu sein, aber nicht Mitglied an der Ortsgemeinde zu sein. Ist das möglich oder nicht? Schwer zu sagen, oder? Nein, das ist eigentlich gar nicht schwer. Und Natascha hat recht. Ja, es ist möglich. Wir haben zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien. Kennen wir ja die Geschichte. Er wurde unterwegs nach Hause, nach Äthiopien, hat er sich bekehrt, wurde getauft und dann ist er gefahren zurück nach Äthiopien. In diesem Moment, wo ist er Mitglied einer Gemeinde, Ortsgemeinde? Welche Ortsgemeinde Mitglied wurde er? Keiner. Gab es noch keine. In Äthiopien nicht und da an der Straße auch nicht. Und Philippus hat ihn getauft und ist weg. Und Kämmerer weg, nach Hause. Die Überlieferungen sagen, dass durch ihn dann in Äthiopien natürlich sind Gemeinden entstanden, Christen sind gläubig geworden, da sind Gemeinden entstanden, aber eine vorübergehende Zeit war er ein Glied am Leib Christi, aber war in keiner Ortsgemeinde gewesen. Es gibt missionarische Situationen auch heute, wo Menschen zum Glauben kommen, aber es gibt noch keine Ortsgemeinde. Die sind gerettet, sie gehören zum Leib Christi, aber zu keiner Ortsgemeinde. Oder auch heute kann sein, dass jemand zieht irgendwo weit weg, meldet sich ab von der Gemeinde, Koffer gepackt, umgezogen nach Hannover. Und dann, bis man sich da gemeldet hat und aufgenommen wurde, vergehen mehrere Monate. Und in dieser Zeit ist der Mensch kein Mitglied an Ortsgemeinde. Da heißt das, dass er nicht Mitglied am Leib Christi ist. Doch, er ist Mitglied am Leib Christi. Ohne Mitglied an der Ortsgemeinde zu sein. Nun bringt das uns nicht durcheinander. Welche Schlussfolgerungen machen wir daraus? Kommen wir dann zur Schlussfolgerung, ach, Ortsgemeinde ist nicht wichtig, oder wie? Nein, wenn man biblisch denkt, wenn man richtig denkt, wie die Bibel über die Gemeinde lehrt, dann wird man sehen, dass diese Tatsache, dass Menschen vorübergehend zu keiner Ortsgemeinde gehören und trotzdem am Leib Christi sind, heißt überhaupt nicht, dass dadurch der Plan Jesu durcheinander gebracht werden darf oder gebracht wird. Er wird nicht durcheinander gebracht. Und gewöhnlich ist es so, meistens, fast immer ist es so, wenn es wirklich den Menschen um Jesus geht, bei der ersten Gelegenheit wird solch ein Christ eine Ortsgemeinde aufsuchen und er wird sich anschließen, dieser Ortsgemeinde. So ist es gewöhnlich und meistens. Es sei denn, dass dieser Mensch schon ungesunde Lehre bekommen hat, angenommen hat und sagt, ah, Ortsgemeinde braucht nicht, es gefällt mir eigentlich viel besser, ich bin überall zu Besuch und ich habe einen Haufen Freunde, alle sind nett zu mir und niemand will von mir was. Ist doch wunderbar. Und ich gehe, ich weiß, da wird der Prediger sein, dann gehe ich dahin im Gottesdienst nächsten Sonntag. Ich habe das ganze Programm, heute im Internet kann man alles anschauen. Und da übernächsten Sonntag, ein toller Prediger ist dort, gehe ich dahin. Also ich bin ein beliebter Mensch, alle lieben mich und ich mag alle. Ich brauche keine Ortsgemeinde. Wenn der Mensch das hat, natürlich, das ist keine gesunde Lehre mehr. Dann hat er den Plan Christi durcheinander gebracht. Aber normalerweise, wenn ein Mensch vorübergehend ohne Ortsgemeinde bleibt, er sucht sehr bald, sehr schnell eine Ortsgemeinde auf. Und in den meisten Fällen ist das möglich. Es gibt seltene Fälle, wo wirklich das nicht möglich ist, wenn jemand irgendwo, was weiß ich, in Sibirien, 1000 Kilometer von der Stadt wohnt, im Wald und gläubig wird, er wird Probleme haben, eine Ortsgemeinde zu finden. Aber solche Fälle sind nicht viele. Diese Fälle bringen den Plan Christi nicht durcheinander. Das heißt nicht, aus diesem Grund die Ortsgemeinde ist unbedeutender. Das Normale ist, dass ein Glied am Leib Christi, Glied am Leib Christi, ist auch Mitglied einer Ortsgemeinde. Das ist das Normale. Das ist der Plan Jesu. Also wir haben zwei Formen der Gemeinde, die unsichtbare, die universelle Gemeinde und die sichtbare, die Ortsgemeinde. Und beide Formen der Gemeinde sind Gottes Ideen. Nicht, die Ortsgemeinde wurde nicht von Menschen ausgedacht. Und die universelle Gemeinde wurde auch nicht von Menschen ausgedacht. Beide Formen der Gemeinde gehören zu Gottes Ideen. Und wenn Gott etwas gründet, wenn Gott eine Idee in die Welt setzt, dann gründet er es mit dem Ziel, damit Gott verherrlicht wird und nicht mit dem Ziel, dass diese zwei Dinge gegeneinander kämpfen, miteinander konkurrieren und so im Streit miteinander liegen. Nein, das ist nicht das Ziel Gottes. Zum Beispiel, was ist wichtiger, die universelle Gemeinde oder die Ortsgemeinde? Diese Frage wird oft gestellt. Was ist wichtiger, universelle Gemeinde oder Ortsgemeinde? Es ist vielleicht eine beliebte Frage, aber diese Frage ist falsch. Es ist eine schlechte Frage. Sie fördert oder sie geht davon aus, dass zwischen universellen und Ortsgemeinde ein Konkurrenzdenken vorhanden ist. Sie fördert Konkurrenzdenken zwischen zwei Dingen, die beide von Gott gestiftet wurden. Gott hat aber diese zwei Formen der Gemeinde nicht dazu in die Welt gesetzt, damit sie konkurrieren. Eine bessere Frage würde so lauten: Wie kann ich durch mein Leben in der Ortsgemeinde Gottes Absichten für den Leib Christi am besten verwirklichen? Das ist eine bessere Frage, als zu sagen, welche Gemeinde ist wichtiger, universelle oder die Ortsgemeinde. Ich versuche das mit einem Bild zu verdeutlichen, diese Problematik. Wenn wir eine andere Frage stellen, die uns vielleicht zugänglicher ist: Was ist wichtiger, eine Ehe zu schließen, zu heiraten oder gemeinsam zu leben? Was ist wichtiger? Wenn man gemeinsam lebt, ohne die Ehe zu schließen, dann wird man sündigen. Also das ist nicht gut. Okay, das verstehen wir. Von der anderen Seite, wenn man die Ehe geschlossen hat, aber gelegentlich nicht zusammen lebt, wird man dadurch sündigen? Es kommt auf die Gründe an, auf die Ursachen. Wir können nicht sagen, pauschal, das wird eine Sünde sein. Zum Beispiel, es ist für ein Ehepaar möglich, verheiratet zu sein und doch über eine bestimmte Zeit, vielleicht eine längere Phase, nicht zusammen zu leben. Zum Beispiel, der Mann geht ins Gefängnis, die Frau bleibt zu Hause. 10 Jahre. Leben sie zusammen? Nein. Sind sie ein Ehepaar? Ja. Verstehen wir? Ist das eine Sünde, dass sie jetzt nicht zusammenleben? Nein. Kann man nicht sagen. Oder längere Arbeitsaufenthalte. Meistens Männer, Kommandirovki, sagt man auf Russisch. Ja, also weggefahren für 3-4 Wochen weg zu arbeiten. In dieser Zeit, sie sind nicht zusammen, sie sind verheiratet. Aber was ist wichtiger, zusammenleben oder verheiratet zu sein? Oder man studiert an einem fernen Ort. Heute kann es im Ausland sehr schnell passieren. Krankheitsfälle können sein, vorkommen, wo das Ehepaar getrennt ist durch eine Krankheit und Krankenhaus oder Kuraufenthalt und. Das kann über Monate, eine Trennung kann über Monate da sein. Verheiratete Menschen sind verheiratet, die Ehe geschlossen, aber sie leben nicht zusammen. Was ist aber wichtiger, verheiratet zu sein oder zusammenzuleben? Also, was ist dann wichtiger? Wichtig ist doch, dass man verheiratet ist. Das ist doch wichtig. Ob man zusammenlebt oder nicht, ist doch nicht so wichtig, oder? Wir sehen, wie absurd diese Denkweise ist. Sie ist einfach absurd, einfach verrückt. Wenn man beginnt, so in diesem hier zu denken und ja, was ist wichtiger, was ist besser und so weiter, das ist einfach absurd. Als ob verheiratet sein und zusammenleben zwei miteinander konkurrierende Einstellungen wären. Sie sind doch gar nicht konkurrierend miteinander. Umgekehrt, nur gemeinsam bringen sie den Gedanken Gottes richtig zum Ausdruck. Wenn verheiratetes Paar gemeinsam lebt, das ist der Gedanke Gottes. Das heißt doch nicht, dass jetzt die Eheschließung ist wichtiger als das Zusammenleben. Das kann man nicht voneinander trennen. Was ist ein Eheleben ohne Zusammenleben? Und Zusammenleben ohne Eheschließung, das ist absolut falsch. Heiraten und zusammenleben, das ist der Plan Gottes. Und jede Abweichung davon entstellt den Gedanken Gottes für die Ehe, egal mit Sünde oder ohne Sünde, wegen Schuld oder nicht Schuld. Aber das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Genauso ist es auch mit der Gemeinde. Die Frage, was ist wichtiger, die universelle Gemeinde oder die Ortsgemeinde, ist eine törichte Frage. Sie deutet darauf hin, als ob zwischen den beiden Konkurrenz gäbe. Aber gerade das Gegensätzliche entspricht dem Plan Gottes. Gottes Gedanke ist, dass die universelle Gemeinde durch die Ortsgemeinde zum Ausdruck gebracht wird und nicht, dass die universelle Gemeinde gegen die Ortsgemeinde irgendwie ausgespielt wird. Daran hat Gott gar nicht gedacht. Das ist nicht seine Absicht, dass diese zwei konkurrieren, sondern sie arbeiten zusammen. Ein anderer Gedanke, die Unterscheidung zwischen universellen Gemeinden und örtlichen Gemeinde, diese Unterscheidung ist der Bibel überhaupt fremd. Wissen wir, dass die Bibel unterscheidet nicht, die Bibel macht keinen Unterschied zwischen universeller Gemeinde und örtlicher Gemeinde. Nur zwischen den Zeilen, so gesagt, kann man sehen, dass es die beiden Teile der Gemeinde gibt. Ja, aber die Bibel selbst nirgendwo spricht ganz direkt dieses Thema an. Das muss man auch berücksichtigen, nicht zu sehr rumpochen auf diesem Thema. Aber die Bibel gibt uns weder lehrmäßige noch praktische Anweisungen, um eine Lehre darauf aufzubauen und um konkrete praktische Schlussfolgerungen daraus zu machen. Die Bibel macht diesen Unterschied nicht. Aha, das ist zur universelle Gemeinde, das ist für Ortsgemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er meint damit alles, nicht nur ein Teil davon. Der Apostel Paulus sagt ganz deutlich, wir haben auf Kreta gearbeitet, sagt er zu Titus. Wir haben dort Menschen zu Jesus geführt. Sie kommen jetzt zusammen und folgen gemeinsam Jesus nach. Sie versuchen, Jesus zu dienen und ihm treu zu bleiben. Was haben wir jetzt aufgebaut? Haben wir die universelle Gemeinde gebaut oder die Ortsgemeinde gebaut? Darüber zerbricht Paulus sich nicht den Kopf. Er sagt, wir haben das Richtige getan. Unsere Arbeit aber ist noch nicht abgeschlossen, sagt er. Diese Gruppe der Gläubigen, man kann sie als Ortsgemeinde schon verstehen, als die Anfänge der Ortsgemeinde. Sie kommen zusammen, ja, sie beten, sie verkündigen, sie predigen. Schon, es ist fast alles da. Dieser Gruppe der Gläubigen fehlen noch eingesetzte Älteste in der Gemeinde. Und wenn das geschehen wird, dann, erst dann können wir unsere Arbeit als abgeschlossen betrachten. Jetzt ist die Gründung der Gemeinde abgeschlossen, wenn Älteste eingesetzt wurden. Es geht hier nicht darum, dass die Älteste jetzt werden höher hervorgehoben und ihre Bedeutung wird größer gemacht, dass ohne Älteste läuft gar nichts. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Und das stimmt gar nicht. Eine Gemeinde kann auch ohne Älteste gut zurechtkommen, praktisch gesehen. Doch, es ist möglich. Es geht nicht um die Qualität, sondern es geht um den Plan Jesu. Was ist der Plan Jesu? Es geht hier darum, dass man den Plan Gottes mit der Gemeinde richtig versteht und ihn richtig umsetzt. Und dass man von diesem Plan nicht abweicht. Nicht denkt man, nee, das ist nicht gut, komm, wir denken uns was anderes aus. Auch wenn dieses was anderes wirklich besser funktionieren würde, ist trotzdem falsch, weil es dem Plan Jesu nicht entspricht. Und in der Gemeinde hat Jesus zu sagen, wie es gehen soll, nicht die Menschen. Ortsgemeinden müssen gestartet werden, so will es der Herr. Und Älteste in den Gemeinden müssen eingesetzt werden, so will es der Herr. Egal, ob dadurch Probleme entstehen oder nicht, egal, welchen Sinn hat das oder nicht. Manche sagen, ja, was hat das für Sinn? Ich diene ja schon. Warum muss man mich einsetzen? Ich predige ja schon. Braucht man nicht. Ich werde ohne Einsetzen dienen. Darum geht es gar nicht, was du machen wirst, sondern es geht um den Plan Jesu. Und das ist sein Plan. Die Ältesten müssen eingesetzt werden, damit die Arbeit abgeschlossen wird oder ist. Älteste in den Gemeinden müssen eingesetzt werden. Danach kann man an jedem, an einen anderen Ort ziehen und dort die Arbeit wieder beginnen. Also Älteste in der Gemeinde einzusetzen, ist im Rahmen einer Ortsgemeinde möglich und nur da. So eine Herausforderung. Versuch doch, im Rahmen der universellen Gemeinde Älteste einzusetzen. Ohne Ortsgemeinde. Mach mal das. Viel Spaß. Das ist bis heute keinem einzigen gelungen, dass man sagt, Ortsgemeinden brauche ich nicht, aber jetzt werden wir Älteste der universellen Gemeinde einsetzen. Das ist absolut unmöglich. Das geht gar nicht. Niemand wird diese Älteste akzeptieren. Gut, nur wenn ich mich selbst einsetze und ich werde mich akzeptieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber außer mir, niemand wird mich akzeptieren. Das geht so nicht. Älteste kann man nur im Rahmen der Ortsgemeinde einsetzen. Nicht ohne außerhalb des Rahmens der Ortsgemeinde. Das Hauptanliegen des Paulus lautet, wie kann man effektiver evangelisieren? Und eine von den Antworten lautet, das Werk in Kreta muss vollendet werden, die Älteste dafür einsetzen. Sicher, es geht hier nicht um ein Allheilmittel, dass die Ältesten, das ist die Lösung für alle Probleme der Gemeinde. Nein, nein, so ist das nicht. Wenn es Älteste in der Gemeinde gibt, dann wird alles gut sein. Menschen werden zum Glauben kommen, die Gemeinde wird wachsen und so weiter. Nein, so ist es nicht. Wir wissen das, dass es noch andere wichtige Kriterien gibt, um diese Ziele zu erreichen. Da muss mehr sein als nur Älteste in der Gemeinde. Aber diese Frage, die Einsetzung der Älteste, ist ein Punkt unter vielen, der vom Herrn festgelegt wurde. Und das soll uns, deswegen soll es uns wichtig sein, Älteste in der Gemeinde einzusetzen. Die weiteren Verse, Verse 6 und weiter, die geben konkrete Anweisungen dafür, wer als Ältester in der Gemeinde eingesetzt werden soll. Und Gott gebe uns die Gnade, dass wir im Verständnis dieser Frage nicht gegen seinen Plan arbeiten. Geht nicht darum, was ist besser. Es geht darum, was entspricht dem Plan Jesu. Und jede Haltung und jede Denkweise, wodurch der Plan Jesu mit seiner Gemeinde unterstützt und befestigt wird, ist gut und richtig. Diese Haltung, diese Denkweise ist gut, wenn der Plan Jesu dadurch unterstützt wird. Und jede Haltung und jede Denkweise, wodurch der Plan Jesu mit seiner Gemeinde geschwächt oder geschädigt wird, die ist schlecht und falsch, diese Haltung und Denkweise. Das müssen wir uns ganz klar machen. Ja, es klingt gut, was du da erzählst. Und praktisch, ja, das kann funktionieren. Aber das schwächt den Plan Jesu, das weicht von seinem Plan ab. Deswegen ist das nicht richtig, ist nicht korrekt, es ist falsch und es ist schlecht in diesem Sinne. Fassen wir kurz zusammen. Wir wollen den Plan Jesu mit seiner Gemeinde besser verstehen und ihn mehr respektieren. Also den Plan Jesu, nicht unsere Ideen. Und Jesus baut seine universelle Gemeinde, in dem Ortsgemeinden gegründet werden. Das ist sein Stil, seine Strategie. Und die Gründung einer Ortsgemeinde kann man erst dann als abgeschlossen betrachten, wenn Älteste in der Gemeinde eingesetzt wurden. Wenn das nicht geschehen ist, dann ist die Gründung nicht abgeschlossen. Da fehlt etwas, mangelt etwas noch. Und eine praktische und nützliche Frage an jeden von uns: Wie kann ich in der Ortsgemeinde mich verhalten, damit der Leib Christi durch mich noch effektiver gebaut wird? Wie kann ich mich so besser doch verhalten, dass der Leib Christi noch effektiver gebaut wird? Und die Antwort kennt ihr bereits schon. Zwei Antworten. Wer kann sie sagen? Wodurch kann ich den Leib Christi besser, effektiver in der Gemeinde aufbauen? Erstes. Kann jemand sagen? Durch heilige Lebensweise und zweitens gesunde Lehre. Da sind wir bei diesem Hauptgedanken, Hauptanliegen des ganzen Briefes. Und das soll unser Besorgnis sein, unser Bestreben sein. Wie kann ich heiliger leben? Wie kann ich gesundere Lehre haben? Dadurch werde ich den Leib Christi erbauen. Nicht durch meine Ideen, durch meine irgendwelche Weisheiten, die aber vom Plan Jesu abweichen. Die werden auf die Dauer die Gemeinde nichts Gutes bringen. Gott gebe uns Gnade, dass wir in diesen zwei Dingen befestigt werden, heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Es tut mir leid, dass ich überzogen habe. Wir wollen jetzt mit einem Gebet abschließen und wollen das, auch diese Anliegen, was ich am Anfang gesagt habe, wegen Putzen in der Schule mitnehmen und auch Gott danken für die Zusage, dass wegen der Schule. Lass uns jetzt aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr und der Baumeister deiner Gemeinde bist. Und Herr, so wie du wunderbar bist und unfassbar, so ist auch deine Gemeinde. Sie ist wunderbar und so richtig verstehen werden wir sie wahrscheinlich nicht, aber wir dürfen zu ihr gehören, zu deinem Leib. Und das ist ein großes Wunder von dir. Und es wird der Tag kommen, der Augenblick kommen, wo wir werden vor dir stehen, ohne Flecken und Runzel, werden deine Herrlichkeit sehen und ewig bei dir bleiben. Danke für diese Zukunft deiner Braut, deiner Gemeinde. Hilf uns, Herr, deinen Plan besser zu verstehen, ihn mehr zu respektieren und auf keinen Fall von deinem Plan abrücken oder abweichen. Bewahre uns jetzt beim Auseinandergehen, beim Nachdenken und beim Anwenden von diesen Wahrheiten. Dein Name sei geehrt und gepriesen. Amen.